Anstoß, der Fußball-Podcast.
Selten hat der Titel Flugzeuge im Bauch von Herbert Grönemeyer so gut gepasst. Heute Morgen hatte ich Flugzeuge im Bauch, gestern auch, vorgestern auch und vorvorgestern auch. Kannst du dir vorstellen, warum?
Wegen Yannick Sinner?
Wer ist das denn?
Wer ist das denn
Italien
eigentlich?
Ist doch gar nicht bei der Fußball-WM dabei.
Nee, warum hast du Flugzeuge im Bauch? Wegen der Norweger?
Ja. Nein, wegen meines Hotels, das sich direkt am Flughafen in Los Angeles befindet. Ich bin aber auch ein Fiesling, ne? Ich bin in einer der tollsten Städte Amerikas und beschwere mich jetzt über mein Hotel. Also ich kann aus dem Fenster gucken, wie die Maschinen starten und landen. Das tun sie übrigens nicht nur tagsüber, das tun sie auch nachts. Und deswegen habe ich in den vergangenen Tagen hier in Los Angeles an der West Coast gar nicht so viel geschlafen. Aber gleich werde ich da sein, wo die ganzen Flugzeuge sind, denn ich muss gleich auschecken in gut einer Stunde. Deswegen wird das hier eine etwas kürzere Anstoßfolge. Das ist wie so ein Speed-Dating. Wir hecheln einfach mal durch alles, was wir in den vergangenen Tagen so erlebt haben.
Und trotzdem sind wir natürlich das Perfect Match. Hier ist quasi die Endstufe von Tinder, Bumble und wie sie alle heißen, elitepartner.de. Mein Name ist Fabian Wittke. Auf der anderen Seite der Erde, hinter dem großen Teich, ist Michael Augustin. Auf gepackten Koffern. Trotzdem möchte ich natürlich wissen, ich meine, mein Gott, du warst in L.A., du hast mir den Hall of Fame rübergeschickt, du hast mir natürlich Bilder geschickt, bei denen man sofort wahrscheinlich neidisch werden müsste, wenn man ein neidvoller Typ wäre, bin ich nicht, von daher habe ich es dir von Herzen gegönnt, aber du hast tatsächlich alles wahrgemacht. In der vergangenen Folge hast du uns angedroht, dass du in Richtung Muscle Beach gehen wirst, die Hollywood Hills dir anschauen möchtest und Fußball war natürlich auch ein ganz großes Thema, das war ja der Grund, weshalb du hingefahren bist, aber deine Eindrücke von L.A., sag doch mal ganz kurz, wie war's? Auf einer Skala von 1 bis 10.
Ja, ich war ja vorher 2,5 Wochen in Texas. Das ist ein ganz anderes Leben hier. Keine Hochhäuser, flache Häuser, Palmen. Es ist grün. Es ist eine angenehmere Temperatur, 27, 28 Grad. Es sind Menschen auf der Straße. Das Meer ist in der Nähe. Meeresrauschen in Kombination mit Fluglärm gerade. Habe ich aber ja schon gesagt, warum das so ist. Und es ist ein völlig anderer Lifestyle hier. Und das tut echt gut nach 2,5 Wochen in Texas. Und die Menschen, also nicht nur in Los Angeles, sondern grundsätzlich in den USA, sind sehr offen. Wenn man beispielsweise, so wie ich es dann auch ein paar Mal gemacht habe, in eine Sportsbar geht, um sich Spiele anzugucken, dann sitzt man ja, wenn man alleine hier ist, ohne Kollegen, so wie ich in den vergangenen Tagen, oft alleine irgendwie an der Bar und kommt auch sofort mit Menschen ins Gespräch. Das war hier in L.A. beispielsweise auch so. Ich habe das Spiel Frankreich gegen Marokko, das war das erste Viertelfinalspiel, das Frankreich ziemlich locker mit 2-0 gewonnen hat. Das habe ich in Santa Monica geguckt, in einer Bar. Und neben mir saß ein 81-jähriger Mann, mit dem ich sehr schnell ins Gespräch kam. Der nippte auch immer sehr schön an seinem Wein. Dem ging's gut, sagen wir es mal so. Und der hatte überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Und dann gab's
da hast du gesagt, so Mensch, das kenne ich von meinem Podcast. Mein Kollege hat auch gar keine Ahnung von Fußball. Kann ich dir mal ein bisschen was erzählen?
Natürlich habe ich ihm auch Anstoß auf sein Handy installiert, sodass er jede Folge eine Push-Up-Mitteilung bekommt und sie sich sofort anhören kann. Nee, aber da gab's doch diesen Elfmeter. Kylian Mbappé hat ja einen Elfmeter verschossen, scheiterte an Bono und dann sagte er, wie? Der Torwart darf den Ball in die Hand nehmen? Das wusste er gar nicht. Und er wusste auch gar nicht, warum es einen Elfmeter gab. Also seine Sportarten waren Golf und Billard. Darüber haben wir uns dann auch unterhalten. Und dann habe ich ihm halt anhand dieses Spiels Frankreich gegen Marokko einfach mal Soccer, Fußball so ein bisschen näher gebracht. Und er hat sehr viel gelernt und wir hatten einen sehr schönen Nachmittag. Und solche Begegnungen habe ich hier häufiger. Also nicht nur in Los Angeles, sondern das war auch in anderen Städten so. So viele habe ich ja ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen in den USA. Ich war in Houston, ich war in Toronto, das ist aber nicht in den USA, sondern in Kanada. Und ich war eben 2,5 Wochen in Dallas. Und jetzt kommt noch eine Schätzfrage. Das ist noch nicht der eine überrascht den anderen. Die Kultrubrik fällt heute möglicherweise aus Zeitgründen aus. Rate mal, wie viele Sterne es auf dem Walk of Fame in Hollywood gibt. Das ist ja nicht nur eine Straße, das sind glaube ich insgesamt 15 Straßen, wo ja dann viele, viele Stars aus dem Showbusiness, Schauspieler, Regisseure, Musiker und Künstler immer mal wieder verewigt werden. Wie viele Sterne gibt es auf dem Walk of Fame in Hollywood? Was glaubst du?
Gar keine Ahnung. Ich tippe 250.
Boah, nein, nein, viel mehr. Mehr als 10-mal so viel. 2.851.
Okay. Krass. Also das heißt, mittlerweile kriegt ja auch jeder dann einen, ne? Übrigens, mir fiel, wie gesagt, gerade eben doch mal ein, so gefangen im Körper eines 18-Jährigen, 80-Jährigen hin und wieder mit dem falschen Wein aufstehen und keine Ahnung von Fußball. Also das sind wahrscheinlich wirklich die Attribute, die ich in mein Tinder-Profil in dieser Speed-Date-Folge schreiben würde. Aber du hast gesagt, 2.800 Sterne auf dem Walk of Fame. Dann ist natürlich die Frage auch ein bisschen...
Nee, 2.851. Wir wollen auch die 51 nicht unter den Teppich kehren.
Wann ging das denn damit los? Weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht, aber ich war ja auch da, okay, weil ich mir das angeguckt habe, und da war gerade ein riesengroßer Menschenauflauf, als ich da aus der U-Bahn stieg, und dann habe ich festgestellt, dass an demselben Tag, als ich da war, eine amerikanische Hip-Hop-Band aus den 90ern, Bone Thugs and Harmony, kennst du die möglicherweise noch?
Nee, keine Ahnung.
Crossroads ist ein Song. Bone Thugs and Harmony Crossroads. Der Song kommt auf die Playlist, dann kannst du dich da mal reinhören und unsere Hörerinnen und Hörer selbstverständlich auch. Die haben da einen Stern bekommen und da war ein riesengroßer Auflauf, ganz viele Hip-Hop-Fans. Es roch sehr nach Dope. Los Angeles ist da ja auch sehr tolerant und das Fernsehen war da und dann war da natürlich eine riesengroße Absperrung und ich habe mich da einfach auch mal hingestellt, mir das angeguckt und dann haben natürlich, bevor die, ich glaube es sind 4 oder 5 Bandmitglieder von Bone Thugs and Harmony die große Ehre erhalten haben und einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood bekommen haben, noch ein paar Laudatoren Reden gehalten und da ging Ice-T ans Mikrofon. Ey, Ice-T, Bodycount, Ice-T, habe ich gehört in den 90er Jahren oder besser gesagt in den frühen 2000ern. Fat Joe war da, Exhibit waren da, plötzlich waren da so ein paar Musikstars aus meiner Jugend. Also mein Kinderzimmer tauchte da plötzlich vor mir auf und ich dachte, ey, was ist denn hier los? Bin ich im falschen Film? Nee, ich war in Hollywood. So, jetzt aber zum Fußball, oder?
Und dazu hast du auch noch den Sänger von U2 im Tor von Marokko gesehen. Also wirklich spektakulär. Also musikalischer...
Aber den habe ich ja nicht live im Stadion gesehen. Den haben ja alle auch im Fernsehen sehen können.
Das stimmt. Ja, Wahnsinn. Also was für geile Eindrücke. Ja, freut mich wirklich sehr für dich. Und dann bist du natürlich auch noch im Stadion gewesen. Natürlich jetzt die Frage, ja, machen wir jetzt noch die große Stadionrunde oder schauen wir auf das, was vielleicht gestern, wenn wir jetzt mal diesen Sonntag zugrunde legen, passiert ist. Wir haben das Spiel der Norweger gegen England. Wir haben natürlich dieses Traumtor von Alvarez für Argentinien gegen die Schweiz gesehen. Fangen wir doch vielleicht mal in Anführungszeichen chronologisch an. Oder möchtest du noch was nachtragen aus diesem Spiel, das du ja im Stadion erlebt hast?
Ja, ich war ja bei Spanien, ja. Belgien, da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel nachtragen. Jeder hat ja, glaube ich, gesehen, wie das Siegtor der Spanier zustande gekommen ist. Senne Lammens, der belgische Torhüter, mit einem Fehler. Mikel Merino mal wieder mit einem späten Treffer. Die Spanier, die ja so geduldig spielen, haben sich da auch von den Belgiern nicht wirklich aus der Ruhe bringen lassen, obwohl sie jetzt ihr erstes Gegentor bei dieser WM kassiert haben. Aber ich kann zu dem Stadion, zu dem SoFi Stadium vielleicht nochmal was sagen. Das ist ja das teuerste Stadion der Welt, der gesamte Komplex, auf dem das errichtet ist, hat angeblich 5,5 Milliarden Dollar gekostet. Und das ist ja ein NFL-Stadion. Da spielen zwei Teams aus Los Angeles, die Rams und die Chargers. Und es ist wirklich ein beeindruckendes Stadion mit dieser Dachkonstruktion, die aus demselben Kunststoff besteht, wie übrigens auch die Haut der Allianz Arena in München. Das Problem dieses Daches ist, es ist transparent, die Sonne scheint rein und es war einfach unfassbar heiß. Also draußen waren es so 27, 28 Grad, eigentlich sehr angenehme Temperaturen. Aber du sitzt da wie in so einem Gewächshaus an diesem Stadion und da habe ich mir überlegt, ey, wenn die 5,5 Milliarden Euro, Dollar für den gesamten Komplex, also wahrscheinlich dann so zwischen 2 und 3 Milliarden alleine für dieses Stadion ausgeben. Warum hat sich da nicht mal jemand Gedanken gemacht, dass das vielleicht bei diesem heißen Wetter zum Nachteil werden könnte? Okay, dann hätte man vielleicht 6 Milliarden ausgeben müssen, um da noch einen Experten ins Boot zu holen.
Ja, aber deshalb sind wir natürlich auch geschulte Journalisten, die natürlich mit ihren geschulten Augen auch die richtigen Fragen stellen beim teuersten Stadion der Welt. Finde ich gut. Dann lass uns doch nochmal vielleicht auf Norwegen gegen England schauen. Und da möchte ich jetzt mal eine ganz steile These aufstellen. Und zwar, dass natürlich Erling Haaland ein absoluter Superstar ist, aber möglicherweise dann in den entscheidenden Spielen oder in dem entscheidenden Spiel eben noch nicht der Superstar ist, der oder ja, im Vergleich zu anderen Superstars, die es wiederum für ihre Länder in entscheidenden Szenen sind. Worauf ich hinaus will, ist natürlich auf der einen Seite Lionel Messi im Spiel gegen, was hatten wir davor, gegen Ägypten logischerweise, als es 0-2 stand und man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Lionel Messi sich umgeschaut hat und hat gesagt so, okay, das ist jetzt die Geschichte, das ist jetzt mein Karriereende in der Nationalmannschaft, möglicherweise auch das gesamte Karriereende. Es war wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl von Lionel Messi, wie man so schön sagt, wie Poeten in Songs singen, is the feeling when the drugs run out, so langsam geht der Rausch zu Ende. Aber dann hat er gesagt so, nee, warte mal ganz kurz. Also wenn einer diese Geschichte zu Ende schreibt, dann bin ich das. Und ich finde genauso, dieses Gefühl konnte man gestern entwickeln, als die Norweger besser im Spiel waren, als man so das Gefühl hatte, das Momentum, das häufig zitierte, das war eher auf der Seite der Norweger, dass ein gewisser Jude Bellingham gesagt hat, so Moment mal, aber ich möchte, dass dieses Spiel anders ausgeht. Und im Vergleich eben zu Erling Haaland haben besagte Spieler das Spiel an sich gerissen, haben dem Spiel einen entscheidenden Impuls gegeben. Und Erling Haaland hat natürlich gerackert und hat natürlich trotzdem auf Weltklasse-Niveau unfassbar große entweder Lücken gerissen, angelaufen, Platz für Platz gesorgt, Platz geschaffen. Aber eben in der entscheidenden Phase, als Norwegen dann auch wirklich, nämlich dann in der Verlängerung auf ihn angewiesen war, da war er eben nicht mehr da.
Nee, da war ja Platz, ne? Bei der Hitze in Miami, ich glaube, es waren da 36 Grad. Er wurde dann ja auch in der 106. Minute ausgewechselt und der Stale Sulbak nimmt ja nicht seinen besten Spieler vom Feld, wenn der jetzt irgendwie physisch bei 100%iger Leistungsfähigkeit gewesen wäre. Der konnte einfach nicht mehr bei der Hitze. Er hat Lücken gerissen, einmal auch mit illegalen Mitteln. Das war nämlich vor dem Tor von Haggim, das wäre das 2-1 für Norwegen gewesen. Aber da hatte Haaland nach der Ecke seinen englischen Gegenspieler weggeschubst. Und in der regulären Spielzeit war es ja tatsächlich so, dass die Norweger besser waren. Sie hatten die besseren Chancen. John Pickford hat deutlich mehr Torschüsse abwehren müssen als Örjan Nyland. Auf der anderen Seite, Norwegen hat in der regulären Spielzeit einmal sogar noch die Latte getroffen. Und in der Verlängerung hast du gemerkt, dass die Engländer physisch im Vorteil waren. Da waren sie den Norwegern überlegen. Am Ende war es natürlich ein knapper Sieg. Aber es ist ja so, dass in so einer entscheidenden Turnierphase, wir waren in der Runde der letzten 8 im Viertelfinale, dann auch die besten Individualisten Spiele entscheiden und davon hat England halt ein paar mehr in seinem Team und Jude Bellingham hat es genau wie im Achtelfinale gegen Mexiko mit 2 Toren hinbekommen, auch dieses Spiel gegen Norwegen zu entscheiden und du hast jetzt ja sich ein bisschen kritisch über Erling Haaland geäußert, Harry Kane war jetzt auch nicht viel besser, ne? Aber es war eben dann doch nicht das Duell der Superstürmer Kane gegen Haaland, das Spiel entscheidend war, sondern es war wieder mal Jude Bellingham mit einer erneuten Weltklasseleistung.
Man kann schon auf den Punkt bringen, also Erling Haaland war im Prinzip so wie der Kai Havertz in Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo ist komplett abgetaucht. Nein, natürlich so hart nicht. Aber nein, es ist natürlich das gewesen, dass du gemerkt hast, also natürlich gibt es sozusagen auch nach oben im Leistungsniveau dann Grenzen und Sky ist eben doch nicht the limit und vielleicht war es auch zu viel Hype um Erling Haaland in der Woche zuvor, ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall hat dieses Spiel halt jemand anderes beziehungsweise andere Spieler entschieden, ja, völlig klar.
Aber hast du auch Oliver Kahn gesehen? Der hatte sich ja auch eingemischt in dieses Spiel. Der Oliver Kahn aus dem WM-Finale 2002. Hast du diesen Oliver Kahn-Moment auch registriert?
Ach, du meinst, als der Ball ja leider nach vorne abgeprallt ist, oder wie? Meinst du das? Ja,
genau. Genau. Ja, so konnte ja dann nach diesem Torwartfehler von Nyland Bellingham erst seinen zweiten Treffer erzielen. Und einen Tag vorher habe ich ja so eine ähnliche Szene von Lammens, vom belgischen Ersatztorhäuter, auch beim Spiel Spanien gegen Belgien gesehen. Der konnte den Schuss von Kubasi ja auch nur nach vorne abprallen lassen. So konnte dann Mikel Merino abstauben und kurz vor Schluss noch das Siegtor für Spanien erzielen. Ja, das ist dann natürlich auch besonders bitter, besonders tragisch. Ich finde es ja gut, dass wir noch gar nicht über die Spider-Cam gesprochen haben, die ja offenbar auch das Spiel zugunsten der Engländer etwas beeinflusst haben soll. Das habe ich ehrlich gesagt erst so in der Nachberichterstattung mitbekommen. Hast du das gesehen, mit bloßem Auge erkannt, dass der Ball da möglicherweise dieses Seil berührt hatte und so ein bisschen seine Richtung verändert haben könnte?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich muss dazu auch sagen, ich meine, das war natürlich in Deutschland auch sehr, sehr spät. Und ich sag mal so, ich habe mich selber gerade so ein bisschen abgeseilt zu der Zeit, weil wie gesagt, es war ja wirklich schon sehr, sehr spät und ich musste heute an diesem Sonntag arbeiten. Von daher, nee, ich habe es nebenbei verfolgt und als es dann vorbei war, bin ich sofort schlafen gegangen. Aber das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Ja, es war ja ein Abstoß von Örjan Nyland. Der Ball, der traf offenbar das Seil, das die Spidercam, die uns immer so tolle Aufnahmen aus der Vogelperspektive liefert, dann getroffen hat. Und es hätte demzufolge Schiedsrichterball geben müssen, weil danach sind die Engländer im Ballbesitz bekommen. Gordon auf Bellingham. Bellingham in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1 Ausgleich. Schiedsrichterball muss es nämlich dann geben, wenn der Ball einen Gegenstand, in diesem Fall das Seil, trifft und dadurch dann auch unnatürlich seine Richtung verändert oder abgelenkt wird. Aber der Schiedsrichter hatte es nicht gesehen, der Videoassistent offenbar auch nicht, er ist nicht eingeschritten und ehrlich gesagt musste man auch die mega große Lupe zur Hilfe nehmen, um das dann auch wirklich klar zu erkennen. Und die FIFA hat sich dann ja auch relativ schnell geäußert. Sie hat gesagt, der Chip im Ball hat keinen Ausschlag gezeigt, sinngemäß alles sei okay gewesen, alles sei regelkonform gewesen, der Treffer sei korrekt gewesen. Ja, ist jetzt auch nicht wenig überraschend, dass die FIFA sich dann zu diesem Statement oder dass die FIFA so ein Statement abgibt, aber ja, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gesehen, aber die Norweger, die haben es gesehen. Da wurde das ja so ein bisschen hektisch. Der Co-Trainer von Ståle Solbakken hat, glaube ich, dann auf seinem iPad sofort gemerkt, dass da irgendwas faul war und so brach dann auch so ein bisschen Hektik vor der norwegischen Bank aus und die haben dann den Schiedsrichter und sein Team darauf aufmerksam gemacht, aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das die spielentscheidende Szene war.
Ich finde ja so dieses Drumherum eigentlich auch immer ganz schön. Also wenn es dann irgendwie so friedliche, neckische Momente gibt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, zwischen Norwegian Airlines und British Airways, ne? Das ist doch der norwegische Account, den britischen Account in Anführungszeichen herausgefordert hat, wenn wir gewinnen, wenn wir weiterkommen, dann müsst ihr einen Tag lang euren Account mit unserem Logo füttern und dann hat der British Airways Account darauf retourniert und gesagt, geht keine Wetten ein, die ihr nicht gewinnen könnt. Und jetzt hat natürlich dann der norwegische Account, also von Norwegian Airlines, diese Wette verloren und hat dann eben sich dem britischen Account angenommen. Also sowas fand ich ganz nett. Oder genauso natürlich auch der offizielle Account, ich glaube, das war der Instagram-Account oder Twitter-Account, für die Älteren, die es noch kennen, der Beatles, die auch noch mal Jude natürlich mit Hey Jude neben der Wonderwall ist natürlich auch Hey Jude ein großer Schlager in Anführungszeichen wieder im Stadion und kommt zurück. Also auch eben wie noch mal gratuliert und sowas finde ich dann nett, weil das dann wiederum auch so ein Zeichen von auf der einen Seite so sich selbst nicht ganz zu ernst nehmen ist und auf der anderen Seite natürlich auch klar mit den Beatles. Ja, jetzt die Euphorie, die natürlich aus britischer Sicht wieder mal losgetreten ist und da musste ich auch noch mal ganz kurz so das Fußballgeschichtsbuch abstauben, weil wenn man sich das mal so anschaut, ne, also die vergangenen Jahre, ich weiß nicht, ob man das immer noch so automatisch präsent hat, aber die vergangenen Fußballjahre mit den zwei großen Finals der Engländer, das ist halt schon einfach jetzt deren Zeit. Und jetzt auf der einen Seite kann man sich dann krönen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Druck nach wie vor wächst, möglicherweise sonst auch die Ungekrönten zu bleiben.
Ja, seit 2018 ist England bei jedem großen Turnier im Halbfinale gewesen. Und es ist ja auch keine Überraschung, dass England sich durchgesetzt hat. Die Norweger haben zwar erfolgreich gerudert hier bei der Weltmeisterschaft, aber England ist ja die viel erfolgreichere Rudernation. England hat nämlich 34 Mal Gold geholt bei Olympischen Spielen im Rudern. Hast du das gewusst?
Das habe ich nicht gewusst. Ich hätte es mir allerdings vorstellen können, weil ich meine 1830 gab es ja schon die ersten großen Ruderregatten und daran beteiligt waren ja auch immer die Briten. Also von daher, ja, wie gesagt, wundert mich nicht.
Ja, aber England spielt jetzt im Halbfinale gegen Argentinien. Ich darf dabei sein am Mittwoch in Atlanta bei diesem Halbfinale. Und da werden ja auch sofort Erinnerungen wach.
Ja, klar. Und zwar, ne? Atlanta war doch 84 die Olympischen Spiele, ne? Nein.
Nee, ich meine jetzt nicht Atlanta. Ich meine, was das Duell England-Argentinien angeht. Bei der WM in Mexiko 1986, das Viertelfinale. Maradona, die Hand Gottes, das Jahrhunderttor. Dann 12 Jahre später, Achtelfinale bei der WM 1998 in Frankreich. David Beckham, das kann man ja auch in dieser Netflix-Doku gut sehen, wurde von Diego Simeone so zur Weißglut getrieben, dass er dann rot gesehen hatte. Eine sehr umstrittene rote Karte. Danach wurde er in der englischen Öffentlichkeit fertig gemacht. Argentinien hat auch nach diesem Platzverweis das Achtelfinalspiel gegen England im Elfmeterschießen gewonnen. 2002 in einem nicht ganz so wichtigen WM-Spiel gab es dann die Beckham-Revanche. Da trafen beide in Asien bei dieser WM in Südkorea und Japan in der Vorrunde aufeinander und die Engländer haben durch durch einen von Beckham verwandelten Elfmeter mit 1-0 gegen Argentinien gewonnen. Also da werden jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen in der englischen Yellow Press die alten Kamellen, die alten Stories wieder ausgepackt. Ich freue mich auf das Spiel, sehe aber tatsächlich England im Vorteil gegen Argentinien, obwohl wir da über die Mannschaft von Lionel Messi und über den Titelverteidiger sprechen.
Ja, und ganz generell kann man natürlich den Eindruck gewinnen, dass David Beckham sich aktuell nur selbst zur Weißglut bringen kann. Ich meine, der sitzt dann ja auch bei 36 Grad ganz gerne mal in so einem Dreiteiler, weißem Hemd und Krawatte, Anzug da oben im Stadion. Da weiß ich ohnehin nicht, wie sie das aushalten können. Ich meine, es ist natürlich deutlich mehr, nicht nur Fußballgeschichte, natürlich ist auch die ganze Falkland-Geschichte, also Argentinien gegen England. Da ist natürlich so viel Geschichte, die da mit dranhängt. Und natürlich, wie gesagt, also auch Fußball, aber auch natürlich deutlich mehr Fans hoffen natürlich auch, wie sagt man so schön, wir hoffen, dass es ruhig bleibt, aber wahrscheinlich auch zum ersten Mal, dass der Groll gegeneinander auch ein bisschen größer sein kann. Also ich sag mal so, die Antipathie gegenübereinander ist wahrscheinlich auch nochmal größer. Und ja, also ich meine, bei Argentinien hast du diese Geschichte von guten Fußballern, von vielleicht auch überdurchschnittlichen Fußballern und dann eben diesem Lionel Messi, diesem Fußballer vom anderen Stern. Und bei England hast du einfach, ich sag mal so, frischeres, taktischeres, das natürlich durch Thomas Tuchel, der natürlich irgendwie auch, übrigens auch ein interessanter Konflikt zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel, ne? Der eine hat gesagt, so juhu, wir stehen im Halbfinale, der andere hat erstmal auf die Mannschaft draufgehauen und hat gesagt, das war taktisch unter aller Sau, Thomas Tuchel, so kennen wir ihn natürlich. Auf der anderen Seite, genau, ist es ja das, was ich auch glaube, was England stärker macht, das ist der, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, europäische Ansatz, also schon deutlich taktisch geschulter und natürlich dann auch noch im Einzelnen, damit meine ich jetzt der 1-gegen-1-Vergleich, würde ich schon auch sagen, dass die Engländer da diesen gewinnen und da schon einen Ticken stärker sind.
Ja, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, die Argentinier, und jetzt mache ich hier packe ich eine Fußballfloskel aus, haben ihr Glück schon so ein bisschen überstrapaziert bei dieser WM. Sie sind ja durch die Vorrunde spaziert, Algerien, Österreich, Jordanien, einfache Gegner, ziemlich easy gewonnen, diese Spiele. Und dann haben sie in jedem K.O.-Spiel Probleme gehabt. Gegen Kap Verde mussten sie in die Verlängerung, haben da gewonnen. Gegen Ägypten im Achtelfinale lagen sie 0-2 zurück, haben am Ende 3-2 gewonnen. Gegen die Schweiz haben sie von diesem dummen Platzverweis Breel Embolos Mitte der zweiten Halbzeit profitiert, der nach einer Schwalbe dann noch nachträglich die gelb-rote Karte sah und somit standen dann auch die Ampeln auf grün für Argentinien in diesem Viertelfinale gegen die Schweiz. Und das ganze Spiel der Argentinier ist ja auf Lionel Messi ausgerichtet, das hat ja auch gut funktioniert, aber das Spiel ist so statisch, kommt ja teilweise dann am gegnerischen Strafraum komplett zum Stillstand. Die Argentinier versuchen Messi in Position zu bringen, der versucht entweder die Lücke zu suchen und dann mit seinem genialen linken Fuß und auch dem nicht weniger genialen rechten Fuß aus der Distanz Tore zu erzielen oder sich mit Hilfe seiner Kollegen in den Strafraum zu kombinieren. Und ich glaube, das Spiel der Argentinier ist sehr durchschaubar. Und jetzt haben sie mit England, oder sie bekommen dann am Mittwoch mit England den ersten echten krassen Gegner hier bei dieser WM. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was sie bisher gezeigt haben, was sie in der K.O.-Phase vor allen Dingen gezeigt haben, nicht ausreichen wird, um gegen England ins Finale einzuziehen.
Glaube ich auch, aber wie gesagt, dennoch würde ich auch behaupten, dass wenn man die einzelnen Positionen durchgeht, dass die Engländer, wie gesagt, vielleicht bis auf die Position, ich sag jetzt mal Mittelfeld, Zentral, Lionel Messi, da dann doch schon auch besser bestückt sind.
Naja, aber Alvarez, Lauro Martinez, McAllister, De Paul, das sind ja vor allen Dingen McAllister und De Paul, das sind ja so die Arbeiter, die Messi den Rücken frei halten. Argentinien hatte auch gestern wieder 7 Spieler in der Startelf, die auch im WM-Endspiel 2022 auf dem Platz gestanden haben. Also die Mannschaft ist wirklich perfekt aufeinander abgestimmt und lässt sich ja auch nicht stressen, hat ja auch viele Spiele spät entschieden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gegen England, knapp wird es glaube ich sowieso, aber das ist dann halt in dem Fall mit für England besser ausgehen wird, weil die Argentinier ja jetzt einfach nicht einen Gang höher schalten müssen, sondern vielleicht 2 Gänge höher schalten müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird. Ja, aber Weltmeister wird Frankreich, sind wir uns da einig? Du hast ja neuerdings auch durchaus Mut, um auch mal einen Tipp abzugeben. Ich erinnere an deine Prediction, an deine Vorhersage, dass Paraguay gegen Deutschland gewinnen würde. Frankreich Weltmeister, würdest du damit einschlagen?
Ich sag mal so, es steht ja so im Drehbuch, ne? Und dennoch würde es mich nicht wundern, wenn diese vielleicht auch teilweise etwas schnöden Spanier, den ich ja persönlich auch sehr die Daumen halte, nicht umsonst zeichne ich natürlich diese Folge hier wieder in meinem Fabian-Trikot, dem spanischen Fabian-Trikot auf. Und mich würde es trotzdem nicht wundern, genau, wenn sie dann nochmal so ein Spiel vielleicht dann gegen Frankreich, wie sagt man so schön, ziehen könnten. Aber ja, nee, ich sag mal so, wenn alles normal läuft, dann sehen wir Frankreich gegen England im Finale, was natürlich auch ein spektakuläres Finale wäre. Und dann muss man natürlich wiederum auch sagen, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, bei all diesen, wie sagt man so schön, Vorschusslorbeeren, bei all dem, wo man sagt so, ja, die Franzosen, ich glaube, dass bei so einem Finale dann auch nochmal wieder die Karten neu gemischt werden, auch wenn das jetzt alles nach einer Floskel klingt, aber du weißt, was ich meine. Also wenn du dann da als Spieler in einem WM-Finale aufläufst, dann entscheiden auch nochmal andere Dinge als nur das reine Potenzial, dass du möglicherweise eben genau von jenem besser bist als dein Gegner, sondern dann entscheidet natürlich auch, wie fit bist du im Kopf, wie sehr willst du das denn annehmen, wie sehr kommst du an dein Leistungsvermögen und so weiter und so fort. Von daher, ja, aber wahrscheinlich Frankreich nach wie vor der große Favorit.
Ja, vor allen Dingen wegen Ulisse, Mbappé, Dembélé, ja. Die weltbeste Offensive. Und mein Eindruck ist, dass die Franzosen bei diesem Turnier noch gar nicht so richtig gefordert worden sind. Also von Marokko schon mal gar nicht im Viertelfinale. Physisch davor von den unfairen Paraguayern im Achtelfinale, ja, das mit Sicherheit. Aber auch diesen Widerstand hat Frankreich gebrochen. Und gegen Spanien wird es jetzt wahrscheinlich das engste Spiel werden und logischerweise auch der stärkste Gegner für Frankreich werden. Aber ich glaube, mit dieser Klasse da vorne, mit dieser Weltklasse-Offensive wird Frankreich Spanien ausschalten und dann auch gegen England das Endspiel gewinnen.
Ja, also wie gesagt, kann ich mir vorstellen. Ja.
Du Fabi, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja heute nicht ganz so viel Zeit, weil ich los muss und zum Flughafen muss. Der eine überrascht den anderen, kann in der gewohnten Form nicht stattfinden. Ich habe trotzdem Lust, mit dir so ein ganz kleines Quiz, ohne dass wir jetzt hier den sogenannten Opener der Kultrubrik starten, durchzuführen.
Ja, ist gut.
Hast du Lust? Also das hat logischerweise was mit Fußball zu tun.
Ja.
Es hat mit dieser WM zu tun.
Mhm.
Es hat mit der teuren WM zu tun. Ich möchte dich virtuell mitnehmen ins Fußballstadion an einen Getränkestand. Da kannst du logischerweise auch Snacks kaufen. Und ich habe mal die Getränketafel und die Speisekarte von einem Besuch in Dallas, da habe ich ja die meisten Spiele gesehen, im Dallas-Stadion abfotografiert. Und ich lese dir jetzt mal das Getränk vor und auch dann den Snack. Und du sollst mir sagen, was das kostet in Dollar. Kleiner Teaser, wir sind nicht in Deutschland. In Deutschland herrschen ja schon Apothekerpreise in den Stadien. Hier ist es alles nochmal eine Nummer heftiger. Was kosten denn 20 OZ? Das sind 0,591 Liter eines Sparkling Soft Drinks bei einem WM-Spiel in Dallas. Was glaubst du wohl?
Mit oder ohne Pfand?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht.
Ich sag dann mal so, wie es hier 10 Dollar.
Ah, sogar noch ein bisschen günstiger. 8,50 Dollar. Was kostet wohl ein Wasser? Einfach nur ein Wasser. Genauso groß, 0,591 Liter.
7,50 Euro.
8,25 Dollar. Ja. So, aber es soll ja auch Leute geben, die haben Bock auf ein Bier. Ein American Beer. 16 OZ oder 16 OZ sind drin in dem Plastikbecher. Das entspricht 0,473 Litern. Was kostet ein American Beer?
12 Dollar.
Nein, 15,95 Dollar. So, und in Texas gibt es ja viele Mexikaner. Mexiko ist ja gar nicht so weit weg. Sind ja nur 8 Stunden mit dem Auto von Dallas. Margarita ist sehr, sehr beliebt bei Mexikanern.
Auch sehr
geil.
Was
kostet eine Margarita bei einem WM-Spiel in Dallas?
18 Dollar.
Nee, 25,50 Dollar. So, wir sind ja hungrig, ne? Was kosten denn Dallas Nachos? Nachos kennt, glaube ich, jeder. Die Dallas Nachos schmecken wahrscheinlich nicht anders als die Nachos, die wir aus Hamburger Supermärkten kennen. Was kosten Nachos?
22 Dollar.
16 Dollar. So, und da gibt es Tostitos Esquites, das sind so Tortilla-Chips aus Maismehl. Was kosten die?
Tortilla.
So eine kleine Schüssel.
Deine Schüssel kostet 12 Dollar.
12 Dollar, richtig.
Bing,
und
bing.
Dann habe ich noch ein Leckerbissen. Birria Quesadilla, das ist so ein saftiger Rindfleisch-Käsesnack. So kann man das, glaube ich, am besten übersetzen. Was kostet Birria Quesadilla?
18 Dollar.
Nee, 26.
Ja, klar. So,
und dann haben wir noch, Vaqueros Burritos. Vaqueros Burritos, das ist so, ja, herzhaftes Fleisch mit Bohnen, Reis, Käse, Salsa, alles dabei. Wie teuer ist das?
$30.
Nee, 14,25. So. Ich hoffe, jetzt haben alle richtig Hunger bekommen. Vielleicht auch noch ein bisschen Hunger auf den Endspurt DWM. Wir haben jetzt das 100. Spiel schon hinter uns. Es gibt noch 2 Halbfinals, 1 Spiel um Platz 3 und ein Finale am Sonntag, das, wie wir ja gerade gelernt haben, Frankreich gegen England gewinnen wird. Und da werde ich auch sein bei diesem Spiel. Und dann können wir doch nach dem Finale, weil ich ja dann Montag in einer Woche.
Also okay, warte mal ganz kurz. Das heißt, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Du bist im Finale dabei, ja?
Ich bin beim Finale dabei, genau. The Cat is out of the sack. Ich bin dabei.
Lieber Giovanni Trapattoni. Ach ja, dann würde ich sagen, nochmal herzlichen Glückwunsch, ne? Dein erstes WM-Finale, ja, mein Freund.
Als Reporter, ja. Ich habe schon welche im Stadion gesehen, als neutraler Beobachter, aber jetzt bin ich da und muss auch ein bisschen was tun, ein bisschen arbeiten, freue mich dann natürlich drauf. Und vielleicht können wir ja dann noch eine Folge, eine letzte Anstoßfolge hier aus Amerika aufzeichnen, weil für mich geht's dann auch am Tag nach dem Finale, das wäre Montag in einer Woche zurück nach Deutschland.
Da habe ich aber trotzdem natürlich nur eine kleine journalistische Frage zu. Ist das für dich jetzt auch so ein bisschen sozusagen die, wie sagt man, bist du, ist das das letzte Puzzleteil in deinem Reportertum?
Ach, weiß ich gar nicht. Im Radiobereich ist das vielleicht so, ja, aber es gibt ja noch andere Bereiche, in denen man sich ausprobieren kann in unserem Beruf. Aber ja, es ist natürlich schon, also schon schön. Viel wichtigere Spiele als ein WM-Endspiel gibt es nicht. Und ich freue mich darauf. Ganz doll sogar, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, wenn dann so nur noch 1 oder 2 Tage vergehen, bis das Finale anfängt. Aber erstmal haben wir ja noch die Halbfinals. Darauf freue ich mich auch drauf.
Mega. Also zu hören in den ARD und ja Sportschau-Radios und dann natürlich freuen wir uns auf das WM-Finale mit dir und danach wollen wir mal hören. Das heißt, mein Ranking-Spiel schaffen wir heute nicht mehr, ne?
Ja, irgendwie nicht.
Nee, ist kein Problem.
Um 11 Uhr muss ich beim Shuttle sein, das ist in 22 Minuten und irgendwie muss die Folge ja noch auf die
Rampe. Auf jeden Fall.
Wir sollten
abbrechen.
Auf die Tube drücken und dann ja, wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche und einen langen den langen Atem hattet ihr ja schon, noch ein bisschen Restluft für den WM-Endspurt.
Ein bisschen Restalkohol noch für den Endspurt, ganz genau. Michael, ganz Anstoß, die Stussis sind bei dir, ich natürlich auch, wir haben dich lieb, ganz viel Freude und bis bald, tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.